Ja, wir wollen in die Apostelgeschichte wieder reingehen. Apostelgeschichte Kapitel 8. Beschäftigen wir uns schon, sind wir schon eine Weile mit Unterbrechungen. Und will gleich lesen Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Und wenn ihr mögt, dann schlagt doch mit auf. Eine der bekanntesten Geschichten aus der Apostelgeschichte, glaube ich. Aber ich habe neu festgestellt, wie viel sie mit dem Thema Hören zu tun hat. Das war mir vorher nicht so aufgefallen. Und ich erinnere euch an den Wochenspruch, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Und wir haben 5 verschiedene Weisen mindestens, wie Gott hier redet, in dieser Geschichte. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser aus Jesaja 53: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihnen das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Hören, wenn Gott redet. Darum geht es, und Gott redet hier auf ganz verschiedene Weisen. Und das Erste haben wir gleich im ersten Vers, und da springe ich gleich rein. Das ist hier der Philippus, mit dem der Engel redet. Geh hin. Geh hin, steh auf, geh. Und Philippus steht auf und geht. Ganz einfach eigentlich, oder? Ist nicht kompliziert, muss man nicht für Theologie studieren. Aber es ist doch so schwierig. Gott redet und er hört einfach, und er hört nicht nur und sagt, ist ja interessant, muss ich mir mal aufschreiben, sondern er tut das, was Gott gesagt hat, durch seinen Engel. Und das ist vielleicht schon mal überhaupt erstaunlich. Ja, war das jetzt ein Engel, war das jetzt von Gott? Es gibt viele Fragen, die man sich stellen könnte. Aber wenn wir noch überlegen, in welcher Situation war Philippus gerade, als das passiert ist? Er kommt mitten aus der Erweckung. Früher in Kapitel 8 erfahren wir, da ist Verfolgung in Jerusalem, die Christen werden vertrieben, und Philippus kommt nach Samaria und fängt da an, von Jesus zu erzählen. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, viele, viele Menschen kommen zum Glauben. Eine große Offenheit fürs Evangelium, das erste Mal außerhalb von Jerusalem. Und ja, Gott hat das so vorbereitet. Er hatte ja gesagt, geht, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt sind sie das erste Mal außerhalb von Jerusalem. Und Philippus könnte sagen, hier ist eine Menge zu tun. Hier ist Offenheit, hier muss ich weiterarbeiten. Hier ist Die ist auch noch viel Nacharbeit. Ja, die sind alle frisch zum Glauben gekommen. Die haben ja keine Ahnung. Ich kann ihnen kein neues Testament geben. Das gibt es noch nicht fertig. Also ich muss die jetzt erstmal lehren und so weiter und kann hier nicht weg. Und dann sagt der Engel, steh auf und geh und nicht etwa geh wieder nach Jerusalem. Die hohen Priester wollen das Evangelium hören. Oder geh nach Rom vor den Kaiser. Sondern geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Geh in die Wüste. Geh weg von da, wo jetzt gerade viel los ist. Geh in die Wüste. Unsere Freunde arbeiten für eine Organisation, wo viele Menschen weggehen von da, wo viele sind, die von Jesus erstmal hören wollen. Dahin, wo erstmal es aussieht, als wäre da Wüste, als wäre da gar nichts. Aber da will Gott sie gebrauchen. Er diskutiert nicht mit Gott. Er sagt nicht, das gibt doch alles keinen Sinn. Was soll ich denn da in der Pampa? Sondern er hört und er geht. Und mich begeistert das. Und es ist ja interessant, wie der Geist in der ganzen Geschichte wirkt. Hinterher, ist euch das aufgefallen, wird Philippus vom Geist entrückt und irgendwo anders hin verfrachtet. Ja, findet sich in Aschdod. Wie muss ich erstmal orientieren? Ja, GPS an, wo bin ich eigentlich jetzt gerade? Und dann findet er wieder seinen Weg. Ich habe mich gefragt, warum macht Gott das eigentlich nicht vorher? Sagt, ich brauche dich jetzt in der Wüste in Gaza. Wäre doch viel einfacher gewesen, ihn einfach dahin zu beamen. Wo bin ich jetzt? Ach so, Kutsche, ja, mal gucken. Ist ja fantastisch, wie Gott da sein Timing hat mit diesem Kämmerer, dass der genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass der genau zur richtigen Zeit die richtige Bibelstelle liest und auch laut, sodass der mitkriegt, was da abgeht und so. Aber warum verfrachtet Gott den Philippus nicht einfach dahin? Ich glaube, ja, wenn du willst, dass ich diesen Menschen ermutige, dann schick ihn doch bei mir vorbei. Er hätte auch den Kämmerer mit seiner Kutsche umleiten können, kleiner Umweg nach Samaria. Nein, aber er wünscht sich Gehorsam. Er wünscht sich, dass wir hören und dass wir bereit sind und dass wir gehen. Und unter dem macht er es in den allermeisten Fällen nicht, dass er Menschen sucht, die er rufen kann, die er senden kann und die sich senden lassen und die diese Schritte gehen. Und Philippus geht diesen Weg. Hallo. Das ist Samuel. Und so ist das auch, so ist das heute. Gott ruft dich. Vielleicht hast du den Gedanken, ruf diese Person an. Du sagst, warum soll ich die jetzt anrufen? Die ist doch eigentlich bei der Arbeit um die Zeit. Oder schreib eine Karte an jemanden, an den du 2 Jahre nicht gedacht hast. Oder bete jetzt, weck dich mitten in der Nacht und sag, bete jetzt für XY. Ich höre das immer wieder und wir erleben das immer wieder, dass Gott so handelt. Und dann ist gut, wenn du bereit bist. Wenn du dich dann rufen lässt, wenn du dich dann senden lässt. Und manchmal ist es vielleicht tatsächlich, fahr jetzt da und dahin. Aber oft sind es ganz kleine Schritte. Und meistens kommt Gott dann nicht mit dem Lautsprecher und kommt nicht mit der Brechstange. Und er gibt dir die Freiheit, dann zu hören oder eben nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn der Engel des Herrn kommt. Das stelle ich mir relativ respekteinflößend vor. Aber meistens ist das diese leise Stimme. Ich hatte diesen starken Impuls vor Weihnachten, ich muss nach Griechenland gehen. Ich habe davon gelesen, dass da andere arbeiten, dachte, ist ja interessant und so toll, was so Leute machen. Und eine Woche später fahre ich im Auto, höre noch was über Griechenland und plötzlich fange ich an zu weinen und denke, ich muss dahin. Ich denke ja manchmal so, für die prophetischen Lebensführungen sind andere bei uns zuständig und so. Ich gehe meistens eher so ein bisschen analytisch an die Sachen ran. Und habe gemerkt, nee, das ist Gott. Ich muss da jetzt drauf reagieren. Dann habe ich gemerkt, nee, ich muss gar nicht. Ich kann jetzt einfach das ignorieren. Ich kann jetzt einfach drauf sitzen bleiben. Und nach 1-2 Wochen ist das Thema erledigt, weil das Zeitfenster dann zu ist. Und dann kriege ich es nicht mehr organisiert. Und da weiß keiner von, außer dem Herrn. Ja, und dann mache ich einfach so weiter. Genieße meine Ferien oder auch nicht. Also er gibt dir die Freiheit, ob du dann hörst. Aber ich glaube, es ist das Beste, was dir passiert, wenn du dich rufen lässt. Das Spannende ist, Gott handelt und redet unterschiedlich. Und zwar von Person zu Person macht er das unterschiedlich, aber auch bei einer Person redet er in jeder Situation wieder anders. Wie ist der Philippus nach Samaria gekommen? Wir können lesen, sie werden vertrieben aus Jerusalem und dann fangen sie an, das Evangelium zu predigen. Da ist nicht die Rede davon, dass Gott nochmal ein extra Wort gibt. Dass Gott einen extra prophetischen Eindruck schenkt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, hier den von Jesus zu erzählen. Sondern sie kommen dahin und überlegen, was machen wir hier? Und vielleicht erinnern sie sich an das, was Jesus schon längst geredet hat. Ja, manchmal sagen wir, Herr, bitte sprich zu mir. Zeig mir doch endlich, was ich tun soll. Und wir merken nicht, dass er schon längst geredet hat. Man sagt, ein zweites Wort kriegst du nicht. Mach erst mal das erste. Kennt ihr das? Das ist dieser Pastor, der kommt neu in die Gemeinde und hält seine erste Predigt. Und ja, schöne Predigt, Pastor und so. Nächste Woche ist er wieder dran. Und es dauert ja eine Weile, bis Menschen das merken. Aber so einigen kommt das ein bisschen komisch vor. Wir denken, so etwas Ähnliches haben wir schon mal gehört. In der dritten Woche sind sie sich sicher, er hält wieder die exakt gleiche Predigt. Und nach dem vierten Mal fasst sich einer das Herz und sagt, ich glaube, ich gehe jetzt doch mal hin und spreche ihn an. Ich sage, Pastor, ist dir das nicht aufgefallen? Das war immer die gleiche Predigt. Er sagt fröhlich, ja, ich weiß. Wenn ich sehe, dass ihr anfangt, das umzusetzen, dann gibt es die nächste Predigt. Das muss über die Methodik mal nachdenken. Also, die sind nach Samaria gekommen und vielleicht ist ihnen eingefallen, was hat Jesus gesagt am Himmelfahrtstag? Ihr werdet Kraft empfangen, es passiert. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, es passiert. Wow, was ist in Jerusalem alles abgegangen? Und in Samarien, Judäa, bis an die Enden der Erde. Moment mal, da fehlt doch noch was. Sie sind 8 Kapitel lang nur in Jerusalem geblieben. Und menschlich gesprochen, wenn es die Verfolgung nicht gegeben hätte, wären sie wahrscheinlich da nie weggekommen. Und jetzt merken sie, wir sind jetzt hier. Gott hat uns hier irgendwie weitergebracht auf etwas rabiate Weise. Und sie erinnern sich an das Wort, was sie schon längst empfangen haben. Und das nächste Mal sagt Gott, jetzt in dieser Situation, wo sie mitten dabei sind, okay, jetzt Philippus, jetzt geh mal weiter. Jetzt ist der nächste Schritt dran. Und da sagt er nicht, aber ich bin hier noch nicht fertig. Umgekehrt, er hat auch nicht darauf gewartet, dass erstmal ein prophetisches Wort kommt. Also, es gibt Situationen, wo es wichtig ist, dass du nicht einfach irgendwas losmachst, sondern wartest darauf, was der Herr dann jetzt hier will. Aber in vielen Situationen würde ich sagen, tu das, was dir vor die Hände kommt. Tu das, was du jetzt weißt, was du tun kannst und sei bereit, wenn Gott dir was anderes zeigt. Also der hat nicht einfach im Kämmerlein gesessen, gesagt, Herr, was soll ich denn jetzt mal tun? Sondern er hat angefangen. Und Gott hat das sehr gesegnet. Und dann war er eben auch bereit, weiterzugehen. Wir sehen das bei Paulus später. Er hat eine Strategie. Er geht immer in die Zentren, ja, Antiochia, Ephesus, und so, Korinth und so weiter. Und man kann das sehen bei seinen Missionsreisen, wo er auch noch weiterhin wollte. Seine Strategie ist klar. Und dann heißt es aber, der Geist hinderte sie daran, in die und nach Bithynien zu ziehen. Und also der Geist lenkt ihn dann um und dann bis an die Küste. Und dann kommt da dieser mazedonische Mann, sagt, komm herüber und hilf uns. Und sie kommen nach Europa. Also er hat eine Strategie und das ist gut. Aber er ist bereit, dass Gott seine Strategie ändert. Und ich glaube, das ist eine gute Haltung. Wenn du ein Schiff bist, was im Hafen verteut ist, ist es schwer, dich zu steuern. Wenn du schon mal auf See bist, dann kann man leichter dich lenken. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Also sei bereit, wenn Gott dich ruft. Und tu, was dir vor die Hände kommt. Das ist das Erste, was wir bei Philippus sehen. Aber Philippus ist nicht der Einzige, zu dem Gott hier redet, sondern da ist auch dieser Mann aus Äthiopien oder aus Nubien eigentlich wahrscheinlich, also südlich im heutigen Sudan, südlich von Aswan war dieses Königreich. Und er hat Gottes Reden vernommen, schon als er noch zu Hause war, nehme ich an. Kein hörbares Reden in Worten vielleicht, aber ein Klopfen. Da war eine Sehnsucht in seinem Herzen. Dass dieser Hofbeamte, der sicher viel zu tun hat, gesagt hat, ich muss jetzt nach Jerusalem ziehen. Ich weiß nicht, wie viel er schon wusste vom Gott Israels. Es heißt, er ist hingezogen, um anzubeten. War er ein Gottesfürchtiger, der sich also schon irgendwie ans jüdische Gesetz gehalten hat? War er einfach mehr neugierig? Ja, vielleicht so wie Leute, die irgendwo nach Indien pilgern oder sonst wohin, um irgendwelche Erleuchtung zu finden. Auf jeden Fall war da eine Sehnsucht und er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat sich eine teure Schriftrolle gekauft, Jesaja, das war nicht billig. Weiß nicht, ob er jetzt enttäuscht war, als er schon wieder auf dem Heimweg war. Irgendwie hat er gemerkt, in Jerusalem Tempel, Vorhof der Heiden, und dann ist er auch noch ein Eunuch, ein Kastrierter, ein Verschnittener, heißt es in der Bibel, der dann erst recht ausgeschlossen ist vom Gottesdienst Israels. Ja, ich komme hier gar nicht so richtig rein. Aber er hat sich nicht abhalten lassen. Von der Distanz, von seiner Bequemlichkeit, von dem, dass eben das Alte Testament die Verschnittenen ausschließt. Und er hat sich auf die Suche gemacht nach Gott. Und das finde ich faszinierend. Und das begeistert mich, wenn ich das sehe, wenn Menschen Schritte gehen. Und manchmal gucken wir drauf und sehen, naja, der hat ja irgendwas noch nicht richtig verstanden. Ich dachte, ja klar, du hast es ihm noch nicht erklärt. Aber da ist ein Hunger, da ist ein Durst, da ist eine Sehnsucht. Und da kannst du sehen, dass Gott am Werk ist. Und übrigens ist voll in der Spur von dem, was Gott verheißen hat. Wenn der jetzt Jesaja weiterliest, landet er in Jesaja 56. Das hat mich auch nochmal begeistert. 3 bis 5 oder 3 bis 4. Jesaja 56, 3 heißt es, der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Was ziemlich genau der Wortlaut ist aus 5. Mose, wo die Verschnittenen ausgeschlossen werden. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, der ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Gott sagt, die gedacht haben, wir können nie dazugehören. Die gedacht haben, Gott kann mich nicht annehmen. Oder vielleicht Gott kann mich nicht mehr annehmen, ja, nach allem, was ich gemacht habe. Denen sagt Gott, ich will dir ein Denkmal setzen in meinen Mauern. Ist das nicht wahnsinnig? Er sagt, du gehörst dazu. Und so beschenkt er solche Sehnsucht. Und mich berührt das im Moment sehr. Ich darf eine Frau begleiten über Internetkontakt, Facebook, die ich vor Jahren mal getroffen habe und sich vor einer Weile wieder bei mir meldete, wo Gott wieder angeklopft hat. Sie wurde konfrontiert mit einem Vers aus der Bibel. Und daraufhin ist da einfach etwas wieder, ein verschütteter Brunnen wieder aufgegangen, kann man vielleicht sagen. Und dann sagt sie, ja, aber Gott kann mich ja unmöglich noch wollen, nach allem, was gewesen ist. Und ich darf sie so ein bisschen begleiten und einfach sehen, wie Gott diesen Hunger schenkt, der sie zieht. Jetzt ist ein Glaubenskurs an diesem Wochenende, wo sie sich dann angemeldet hat und dann sagte sie vor einer Woche, ich bin schwer krank, vielleicht habe ich Lungenentzündung, ich weiß nicht, ob ich da hin kann. Ich habe gesagt, na, ich bete mal. Und dann schrieb sie mir Freitag, ja, ich bin schon wieder, mir geht's besser, aber nicht so richtig gut, ich weiß nicht. Aber eigentlich glaube ich, ich soll da hin. Ich sage, na, dann geh doch eigentlich mal hin. Dann sagt sie, ja, vielleicht, ich kann ja mal heute Abend und wenn es mir morgen nicht gut geht, bleibe ich zu Hause. Ja, das ist eine gute Idee. Ich wusste ja, was der Heilige Geist macht. Ja. Und heute Morgen schrieb sie, das erste Mal seit, ich glaube, 4, 5 Jahren geht sie wieder in den Gottesdienst. Und gestern schrieb sie mir, konnte vor Tränen da kaum tippen. Und Gott ist so dran. Und ich darf so über den Zaun gucken und so ein bisschen mitverfolgen und mal ab und zu so einen kleinen Stups geben. Aber da war eine Sehnsucht. Und da antwortet Gott und da zieht Gott und er klopft an. Und ich will dir Mut machen, wenn du selber diese Sehnsucht hast, vielleicht überhaupt das erste Mal Gott richtig kennenzulernen. Du bist hier so als Zuschauer dabei. Kann gut sein. Oder wenn du sagst, ja, früher war das alles mal ganz anders, aber dann sind die und die Dinge passiert in meinem Leben und jetzt sag, wenn du wüsstest. Aber eigentlich ist da eine Sehnsucht, dass das wieder Feuer fängt. Dann sage ich dir, diese Sehnsucht ist von Gott. Sowas denkt man sich nicht selber aus. Sowas kriegt man nicht auf natürlichem Wege. Das ist der Heilige Geist. Und wenn er dir diese Sehnsucht schenkt, dann will er sie auch stillen, weil er keine halben Sachen macht. Und dann sei wirklich mutig für den nächsten Schritt. Mehr verlangt er gar nicht von dir. Vielleicht, dass du das erste Mal wieder betest und sagst, Herr, hier bin ich. Und dann guck mal, wie es weitergeht. Und das Dritte, wenn du Menschen siehst, wenn du mit Menschen zu tun hast, wo du merkst, da ist so ein Hunger, da ist was. Baller die nicht gleich zu mit dem ganzen Heilsratschluss Gottes. Aber nimm das als eine Ermutigung und bete und mach ihnen Mut zum nächsten Schritt. Gott klopft an. Er zieht. Und er sendet manchmal dann einen Menschen aus der Erweckung mitten in die Wüste, nur damit er jetzt diesen Menschen da begegnet. Du fragst dich, warum hat jetzt dieser Zug Verspätung, warum hänge ich auf diesem Bahnhof rum, was auch immer. Und vielleicht ist es für einen Menschen, dem du begegnen kannst. Gott redet. Und Gott redet, das erfahren wir hier auch wieder. Er redet in seinem Wort. Und das gesagt bei Philippus, ja, warum fängt er in Samaria an? Vielleicht, weil er sich an Jesus erinnert hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann redet er zu diesem äthiopischen Mann durch den Propheten Jesaja, viele hundert Jahre zuvor. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Von wem redet dieser Prophet? Und sie sind mitten bei Jesus. Und ich will dir Mut machen, dass du Gott die Chance gibst, durch sein Wort zu dir zu reden. Wir lernen hier zwei Dinge über das Wort Gottes. Das eine ist, das ist nicht immer so ganz easy. Hast du schon gemerkt, wenn du angefangen hast zu lesen, ja? Es ist nicht immer alles sofort klar. Und Martin Luther hat gesagt, die Schrift ist clarissima, die Schrift ist äußerst klar, Gott, weil Gott sich klar offenbart. Und das Problem ist eher, dass unser Herz dann häufig etwas vernebelt ist oder unser Denken. Wie dem auch sei, wenn du es aufschlägst, ist nicht, manchmal ist es sofort, weißt du, ja, das sagt jetzt Gott zu mir. Und manchmal musst du ein bisschen knabbern, so wie dieser Mann hier. Der hat doch nicht zwei Verse gelesen und sofort Buße getan, sondern er musste erstmal ein bisschen arbeiten. Und da lass dich nicht entmutigen, wenn du Bibel liest und sagst, nee, verstehe ich, ja, schlägst einmal auf, liest irgendwas, verstehe ich nicht, Hesekiel, packe ich wieder weg. Sondern bleib dran. Und je mehr du liest, desto mehr wirst du auch verstehen. Und wenn du was nicht verstehst, dann, ich glaube auch Luther hat das gesagt, dann grüße ich und sag, ja, schönen Tag und geh weiter zu dem nächsten Text, wo ich vielleicht schon mehr verstehe. Und häng mich nicht auf an den Sachen, die ich nicht verstehe. Mark Twain hat diesen berühmten Satz gesagt, er versteht nicht, wenn Leute Probleme haben mit Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Er sagt, ich habe viel mehr Probleme mit den Bibelstellen, die ich verstehe, weil ich merke, was Gott zu mir sagt, ja. Aber bleib dran. Und das Beste ist wirklich nach wie vor einfach regelmäßig einfach Gottes Wort zu lesen. Und es wird nicht jeden Tag so sein, dass du die Wahnsinnsoffenbarung hast. Wenn doch, preis den Herrn. Ja? Aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass du dich regelmäßig füllst. Du isst jeden Tag, meistens sogar dreimal. Und das ist nicht jedes Mal das Festmahl, an das du dich noch in 10 Jahren erinnern wirst. Aber du wirst in 10 Jahren froh sein, dass du die letzten 3 Wochen was gegessen hast. Aber sonst deiner Gesundheit irgendwann schadet. Also würde ich dir Mut machen, bleib dran, regelmäßig, nimm dir vielleicht irgendeinen Plan. Ich habe Bible Eater, wird man in einem Jahr durch die ganze Bibel geführt. Ich habe jetzt in 2 Jahren, bin ich fast durch. Es macht nichts. Aber eine sehr, sehr hilfreich, weil es nicht nach Kalendertagen geht, sondern nach Quartal. Das heißt, wenn du mal eine Woche liegen geblieben bist, oder die Bibel vielmehr, kommst du besser wieder rein. Habe ich ein paar kopiert hinten ausgelegt. Es gibt viele, ihr könnt zu Franke mal gehen, euch umgucken. Es gibt viele Hilfen, um einfach in eine Regelmäßigkeit zu kommen. Und wie viel du dann jeden Tag liest, das ist, ich will nicht sagen, ist egal, aber fang irgendwo an und füll dich mit Gottes Wort. Wisst ihr, es ist manchmal komisch, dass Christen da sind, die sagen, der Bibel lesen, langweilig, Gottesdienst bringt mir nichts, Gemeinschaft mit anderen Christen, die sind alle komisch, so Predigten sind sowieso immer zu lang und beten schlafe ich immer ein. Und dann sagen, ja, und Gott ist komisch, Gott redet überhaupt nicht zu mir. Gott, ich weiß nicht, ob der mag mich nicht oder so, Gott redet überhaupt nicht zu mir. Sagen, wenn du, es nicht gesagt, dass sobald du das erste Mal wieder in Gottesdienst gehst, sofort die Wahnsinnsoffenbarung kommt. Muss auch nicht. Aber wenn du alle Türen zumachst, dann wundere dich doch nicht. Das ist so, wenn du dich zu Hause einschließt und sagst, ich würde ja gerne mal neue Leute kennenlernen, aber irgendwie klappt das nicht. Ja, okay, fang irgendwo an, ja, ihr versteht mich. Das andere, was wir hier, eine andere Ermutigung hier aus dieser Geschichte ist, du musst das nicht alleine hinkriegen. Dieser Äthiopier, der kriegt Hilfe von Gott. Auf ziemlich abgefahrene Weise. Und wir dürfen schauen, wo finde ich Hilfe? Ja, wir haben Hauskreise, wir haben Leute, mit denen man sich zu zweit treffen kann. Dann können wir nicht mal zusammen in der Bibel lesen, regelmäßig. Wir haben hier Angebote, wo ja, Bibeltexte auch erklärt werden. Und das ist nicht irgendwie ehrenrührig, wenn man sagt, ich suche mir Hilfe. Also die Frage ist nur, nehme ich das in Anspruch? Wer kann mir vielleicht helfen, da weiterzukommen? Es gibt auch gute Bücher, es gibt auch schlechte Bücher übrigens, aber es gibt viele gute Bücher. Und wenn du länger dabei bist, ist natürlich die andere Frage, auch wem kann ich denn helfen? Vielleicht gibt es jemanden, der noch nicht so lange hier ist. Du sagst, vielleicht kann ich dem helfen, einfach die Bibel besser kennenzulernen. Zu zeigen, wie ich die Bibel lese und ihn damit ranzuführen. Gott redet in seinem Wort. Und dann, das ermutigt mich dann auch, Gott redet auch durch Predigten. Das soll man denn nicht meinen, ne? Kennt das, steht der Pastor vor der Gemeinde und sagt, liebe Gemeinde, heute fällt die Predigt aus, weil ich euch was zu sagen habe. So soll es aber nicht sein. Philippus ergreift hier diese Gelegenheit. Und er nimmt das Wort, was der Äthiopier liest, und von da erklärt er ihm das ganze Evangelium. Und es ist gut, wenn wir Menschen haben, die uns da helfen. Es ist gut, wenn wir anderen helfen können und ihnen das Wort aufschließen können. Und das Entscheidende ist dabei nicht, dass ich am Ende mehr Informationen habe als vorher. Das Entscheidende ist nicht, dass ich am Ende mehr weiß als vorher. Das ist nicht ein Informationswettbewerb. Mich hat das immer sehr bewegt. Gibt es andere Leute, die kommen mehr aus dem Osten als aus dem Süden, diese Sterndeuter, die zur Geburt von Jesus anreisen. Ja, wir haben seinen Stern gesehen. Und die kommen nach Jerusalem und fragen Herodes, wo ist denn jetzt der König der Juden? Und der ruft seine Schriftgelehrten. Und die sagen, ja, Messias, klar, Micha 5, Vers 1, Bethlehem, dritte Straße links. Und dann gehen die wieder schlafen. Und ich denke, Donnerwetter, der Messias kommt, das sind hier die Lehrer Israels, und die nehmen das so cool hin, spulen ihre Informationen ab und kümmern sich gar nicht weiter drum. Die haben den ganzen Kopf voll mit Informationen über Gottes Plan, und an dem Punkt, wo Gott jetzt wirklich den nächsten Schritt geht, schlafen sie. Dagegen diese Sterndeuter, die kennen vielleicht nur einen Bibelvers überhaupt. Micha 5, Vers 1. Ja, wenn du irgendwem die Chance hättest, einem Menschen einen Bibelvers zu geben, wäre das nicht der erste, der dir einfallen würde, vermutlich. Du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist und so weiter, würdest irgendwo mit Johannes 3, 16 oder so anfangen, oder? Also die kennen einen Bibelvers, aber mit dem gehen sie los. Und das setzen sie um. Wir hatten jetzt gerade unsere Leitungsklausur von der Ansgar-Kirche diese Woche, und der Tillmann Krüger sagte, er ist mit seinen Ältesten im Gespräch, hat gesagt, er wünscht sich, dass sie von einer lehrzentrierten Gemeinde sich weiterentwickeln zu einer jüngerschaftszentrierten Gemeinde. Ja, und also Wolfram Kopfermann hat diese Gemeinde gegründet, Tillmann Krüger ist ein starker Lehrer, sagt, das ist, und Lehre ist kostbar, wir hören nicht auf zu lernen, aber das Entscheidende ist, dass wir Schritte gehen mit Jesus. Dass wir das, was wir gelernt haben, was wir gehört haben, umsetzen. Und das Entscheidende bei dieser Predigt ist nicht, ob du sie gut findest oder nicht, oder lang oder kurz, sondern die Frage ist immer, was ist der nächste Schritt? Das kann ein Schritt in meinem Herzen sein, dass ich sage, ich höre auf, so über mich zu denken oder so über meinen Nächsten zu denken. Oder das kann ein ganz konkreter Schritt sein, in die Taufe zum Beispiel, wie hier bei dem Mann. Der hört diese Botschaft und sagt, okay, ja, habe ich verstanden. Gut, da ist ja Wasser, dann kann ich mich jetzt ja taufen lassen. Das ist doch super. Und Philippus ist schnell genug, dass er sagt, du musst erstmal drei Seminare bei uns belegen, sondern sagt ja, okay. Also was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Gedanke? Was ist der nächste Weg, den Gott dich führt. Und da sind wir herausgefordert, wirklich zu hören und dann eben zu tun. Und nicht zu sagen, das ist ja interessant, was du da sagst und wie, ja, und weiter im Text. Okay, zum Schluss, Gott redet und er redet für unser ganzes Leben. Er führt uns einen Weg durch unser ganzes Leben. Von diesem Mann aus Äthiopien haben wir hier nur so eine Momentaufnahme. Und er zieht seine Straße fröhlich, super, oder? So reitet in Sonnenuntergang oder wahrscheinlich in die Mittagssonne. Wie ging es dann weiter? Wir wissen es nicht genau. Die koptische Kirche, die Kirche in Äthiopien sagen, das ist unser Gründervater. Klar, Kopten in Ägypten, glaube ich, die haben den Markus. Ne? Aber dann Äthiopien sagen, ja, das war dieser Kämmerer. Wow, und dann gibt es Berichte, vielleicht Legenden, wir wissen es nicht so genau, dass er nach Südarabien gegangen ist, also wahrscheinlich Jemen, Oman, diese Gegend, und dann noch weiter bis Sri Lanka und dort das Evangelium ausgebreitet hat. Wer hätte das gedacht? Ein Eunuch, ein Kämmerer am Hof der Kandake. Gott geht Wege. Gott ruft und Gott geht Wege mit uns. Und da ist immer wieder der nächste Schritt die Frage. Und manchmal zeigt Gott dir schon Dinge und die kommen viel später. Und das ist gut, wenn wir dranbleiben. Ich war 18 Jahre alt, schon ein bisschen her, war ich auf einer Silvesterfreizeit von der Ansgarkirche. Da wusste ich eigentlich noch gar nicht, dass die Ansgarkirche gibt, also von Hamburg damals. Und da wurde gebetet, wurde gesagt, wir hören auf Gott, bitten ihn, dass er redet in Bezug auf Berufung. Und ich war gerade im Zivildienst, wusste nicht, wie es weitergeht, was ich machen soll und bin dann nach vorne natürlich, habe da für mich beten lassen. Und einer kam und ich dachte, ja, was kommt jetzt? Hatte dann einen, also erstmal kam keiner, glaube ich. Ne? Ich stand da als Letzter noch so rum und dann kam auch irgendwann doch noch einer zu mir, hat sich erbarmt, hat für mich gebetet und sagte, ja, irgendwie komisch, konnte auch nicht so richtig was damit anfangen. Hatte sowas in Richtung, ja, wie Beratung für Gemeinden. Und ich war 18. Ich hatte die Gemeinden, die ich kannte, waren mehr Ruinen als irgendwie, ja, das war ziemlich traurig eigentlich, wo ich daher kam. Ja, ich konnte damit nicht so richtig was anfangen, aber es war ein Anstoß, der mich auf den Weg gebracht hat, dass ich dann überlegt habe, ja, irgendwie Theologiestudium wäre vielleicht irgendwie eine schlaue Sache. Und dann kamen ganz viele Schritte und dann der Gedanke, okay, Mission, Asien, und dann hier Gemeindegründung in Marburg und so weiter. Und neulich fiel mir diese Sache wieder ein, als ich gerade unterwegs war nach Offenbach zu unserem Lionel, den ich begleite in der Gemeindegründung dort, wo ich Mentor sein darf. Und ich war jetzt auf einer Konferenz über Gemeindegründung letzte Woche, wo ich ganz stark diesen Impuls hatte, ja, ich will dazu beitragen, dass Gemeinden aufgebaut werden in unserem Land, darüber hinaus. Und das ist 20 Jahre her und mehr. Und dachte, ja, Gott hat das nicht vergessen. Ich konnte zwischendurch nichts damit anfangen. Ja, vielleicht hat Gott zu dir was geredet. Und du denkst, ja, das ist ja aus einem früheren Leben, das ist von einem anderen Planeten irgendwie, da ist so viel zwischendurch passiert. Und ich will dir Mut machen, bleib an dem dran. Das heißt nicht, dass du es morgen umsetzen kannst, aber erwarte doch, dass Gott das nicht vergessen hat. Wenn er geredet hat, dann wird er es auch tun. Lass uns bereit sein, wenn Gott reden möchte, auf ganz unterschiedliche Weisen. Und vor allem, lass uns bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen. Herr, ich danke dir, dass du gerne redest. Ich danke dir, dass das ein Ausdruck deiner Liebe ist, dass du dich uns mitteilst und dass du uns manchmal einen Einblick gibst in deine Pläne. Und so bete ich für meine Geschwister, dass du uns offene, ja, auch für mich selbst, dass du uns offene Augen, offene Ohren gibst, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir im Gespräch mit dir sind, wenn wir im Gespräch mit anderen sind, dass wir wahrnehmen, wo du zu uns sprichst, wo du uns rufst und dass wir bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen, da wo du uns rufst. Danke, Herr, dass du treu bist. Danke, dass du zu deinen Worten stehst. Halleluja. Amen.